Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Mein Name ist Flora Petrik und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das tagespolitische Geschehen. Wir werfen neue Fragen auf und wir bieten politische Analysen zur aktuellen Situation. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken. Wir sind eine unabhängige, in ganz Österreich aktive Jugendorganisation und gemeinsam arbeiten wir am Aufbau einer starken Linken in Österreich. Unser Podcast ist da für alle, die politisch interessiert sind und auch für alle, die es noch nicht sind, aber es noch werden wollen. Heute begrüße ich euch schon zu unserer dritten Folge Kein Katzenjammer. Und an der Stelle mag ich mich auch gleich bedanken. Wir haben echt viele Rückmeldungen erhalten in den letzten Wochen. Das freut uns voll und das hilft uns auch, den Podcast laufend zu verbessern. Also schickt uns ruhig auf Facebook, auf Instagram oder per E-Mail einfach eure Ideen, was euch am Podcast gefällt, was euch nicht so gut gefällt und was ihr euch für zukünftige Folgen wünscht. Ich sitze zurzeit wieder in meinem Wohnzimmer und die Sonne strahlt gerade echt schön rein. Das liegt auch daran, weil es noch sehr früh ist. Ich habe heute mit unserem Gast ein Frühstücksgespräch quasi ausgemacht. Und zwar zu einem Thema, zu dem an sich eigentlich schon viel gesagt und geschrieben worden ist, wir aber nochmal einen zweiten Blick drauf werfen wollen. Frauen in der Krise. Frauen sind in der Corona-Krise quasi zu Heldinnen stilisiert worden. Auf Pressekonferenzen, in Sonntagsreden, in Parlamentsreden sind eigentlich Politikerinnen und Politiker von allen Parteien nicht müde geworden zu betonen, wie wichtig Frauen nicht sind. Von der Kassiererin im Supermarkt zu Pflegerinnen und Ärztinnen im Krankenhaus oder 24-Stunden-Pflegekräften. Plötzlich wird scheinbar sichtbar, in wie vielen wichtigen und systemrelevanten Bereichen Frauen arbeiten. Es gab und es gibt viel Lob, viel Applaus in Interviews, Fernsehdebatten, verschiedenen Zeitungsbeiträgen und auch abends auf Balkonen. Sogar die Kronenzeitung hat in einem Artikel getitelt: In der Krise sind die Frauen die Stütze der Nation. Wir fragen uns heute, wie hat sich diese mediale Debatte über Frauen eigentlich entwickelt? Was steht eigentlich dahinter? Und stimmt es überhaupt, dass Frauen gerade jetzt die Gesellschaft am Laufen halten? Welche frauenpolitischen Maßnahmen gibt es zurzeit von der Regierung in einer Zeit, in der sich ja alle irgendwie einig zu sein scheinen über die harte Arbeit, die Frauen verrichten? Und was sagt uns die ganze Debatte über den Stand feministischer Kämpfe in Österreich? Was hat diese immer noch präsente Benachteiligung von Frauen damit zu tun, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert? Das alles werde ich heute mit Theresa Griesebner diskutieren. Theresa ist Bundessprecherin bei den Jungen Linken, sie organisiert bei uns in ganz Österreich Aktionstage und sie ist außerdem zuständig für die Frauenförderung bei den Jungen Linken. Theresa engagiert sich schon voll lange für feministische Anliegen und sie arbeitet am Institut für Frauen- und Geschlechterforschung der Johannes Kepler Uni in Linz. Theresa, schön, dass du da bist.
Freut mich, dass ich da sein kann.
Wie geht's dir? Wo bist du gerade?
Ich bin gerade in Salzburg tatsächlich. Und da bin ich schon seit 6 Wochen jetzt. Ich wohne da mit meinem Freund jetzt gerade in einer kleinen 29 Quadratmeter Wohnung. Das ist schon ein ziemlicher Ausnahmezustand. Aber ich bin ganz froh, weil wir haben einen kleinen Balkon. Das Wetter ist schön und das rettet uns auch öfter den Haussegen, dass man einfach rausgehen kann.
Das denke ich mir.
Ja, aber ich bin auch echt schon wieder extrem froh, wenn man einfach rausgehen kann, ohne nachzudenken, Freundinnen und Freunde treffen. Also da freue ich mich schon, wenn ein Ende in Sicht ist, hoffentlich bald. Wie geht's dir mit Ende von der Woche 6?
Ja, ähnlich. Also irgendwie schlägt sich schon so die Monotonie des Alltags durch und ich freue mich auch wenn es schön ist, aber wenn das Highlight meines Tages nicht mehr mein Spaziergang um den Block ist. Aber ja, ich mag frühe Treffen. Ich freue mich, dass ich heute mit dem Podcast in den Tag starten kann. Theresa, was hat's mit der Aussage auf sich, dass Frauen in der Corona-Krise die Gesellschaft tragen? Kann man sagen, dass Frauen jetzt mehr leisten als Männer?
Das ist eine sehr gute Frage, weil es auch so oft gesagt wird, gerade tatsächlich in den Medien. Ich würde sagen, dass es eigentlich mehr Mythos als es Wirklichkeit ist. Also sowohl Frauen als auch männerdominierte Berufsgruppen sind wichtig, damit unser Leben gerade nicht in die Brüche geht. Also wenn wir uns nur anschauen, die Müllabfuhr, Wasserversorgung, Strom, Telefon, Internet, IT-Dienste, Leute, die LKW fahren, Lagerverwaltung, Logistik, das sind Branchen, wo weit mehr Männer arbeiten gerade und die es trotzdem einfach braucht, damit unser Leben weitergehen kann. Also wenn wir uns das in konkreten Zahlen anschauen, zum Beispiel in der Informationstechnologie ist der Frauenanteil bei 9,9%, bei Lkw-Fahrern ist es circa 1% und bei der Müllabfuhr ist es ähnlich. Aber ohne die ganzen Leute geht es in der Krise auch nicht. Und in der Industrie zum Beispiel, da arbeiten auch mehr Männer. Und was viele nicht wissen, ist, dass die Maschinen weitergelaufen sind, auch in den Fabriken während der Corona-Krise. Also teils auf Kurzarbeit natürlich, aber teils auch einfach auf Hochtouren. Also man kann also nicht sagen, dass nur Frauen gerade das Land am Laufen halten. Ich glaube, man muss auch vorsichtig sein, wenn man dieses Bild bedient, also diese Erzählung, weil plötzlich schreiben das alle Zeitungen rauf und runter. Aber die Frage ist auch immer so ein bisschen, woher kommt das? Weil in unseren Köpfen entsteht ja dann das Bild so von Frauen, die sich kümmern, die irgendwie in der Krise als Mütter unsere Gesellschaft tragen. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es dann diese Heldenerzählung. Und wenn man Heldinnen und Helden aus Geschichten kennt, dann weiß man, dass sich Heldinnen und Helden immer aufopfern. Also das ist einfach deren Rolle. Die müssen Leute aus einer Notsituation retten und die opfern sich auf und da redet niemand über deren Bezahlung, dass die Urlaub brauchen, wie hoch der Druck ist, wie Ausbeutung in prekären Jobs ist, sondern sie sind per Beruf Heldinnen und Helden und es ist einfach ihre Aufgabe, sich aufzuopfern. Und dann ist so die Frage, was bleibt dann nach der Krise von diesem Danke und von diesem Applaus übrig? Wenn man so in die Geschichte schaut oder auch jetzt, wenn man in Krisen- oder Kriegsgebiete schaut, dann sieht man, dass in Krisen meistens Frauen die Verliererinnen sind. Weil was in Krisen ja passiert ist, dass der Staat stärker wird, dass die Polizei, das Militär, die Infrastruktur gewinnt und stärker wird. Aber Sorgearbeit ist in Krisen oder nach Krisen auch dann das Erste, woran gespart wird. Und vor allem dann, wenn man sagt, also was der Blümel, unser Finanzminister, ja schon gesagt hat, dann gespart wird, wenn es heißt, danach, nach der Krise, wir müssen den Gürtel enger schnallen.
Das heißt, was du eigentlich sagst, ist ja, dass es keine Grundlage hat, dass gerade nur die Arbeit von Frauen so betont wird, also dass das eigentlich gar nicht der Realität entspricht. Trotzdem passiert es ja gerade. Was steht denn dann dahinter? Also warum wird gerade so hervorgehoben, von allen politischen Seiten nämlich, dass Frauen so wichtig sind für den Erhalt der Gesellschaft?
Das liegt, glaube ich, an der Art der Krise, in der wir gerade sind. Also die Corona-Krise ist eine Gesundheitskrise, eine globale Pandemie, die löst ja auch bei uns allen Angst aus. Also in so einer Krise geht es dann um das Existenzielle, da geht es darum zu überleben oder dass unsere Liebsten überleben und wir das Leben von denen schützen. Da tut es uns auch allen gut, wenn wir Heldinnen haben, die uns aus dieser Notsituation retten. Und wer, eigentlich logisch, wer soll das sonst sein als die Leute, die unsere unmittelbarsten Bedürfnisse gerade stillen? Also wir haben gerade alle Angst, krank zu werden. Das heißt, wir brauchen Pflegerinnen und Pfleger, die uns da helfen. Mhm. Wir haben Sorge, dass die Versorgung nicht klappt. Das heißt, eine Heldin des Alltags ist die Kassierin, die die Regale einräumt. Das ist irgendwie so unmittelbar und so offensichtlich, dass es das gerade braucht, um zu leben. Deshalb werden auch die Beschäftigten gerade zu unseren Heldinnen. Und sie werden zu unseren Heldinnen und nicht zu unseren Helden, weil in den Bereichen hauptsächlich Frauen arbeiten. Die arbeiten dort sonst auch, so wie du sagst, und stützen unsere Gesellschaft. Aber durch die existenzielle Bedrohung, die wir gerade erfahren, wird die Wichtigkeit von der Arbeit, die sie leisten, erst jetzt sichtbar. Mhm. Was dabei aber immer weniger dazu sagen, wenn man sich das in der gesamten Gesellschaft anschaut, ist, dass die Berufe total schlecht bezahlt sind. Also es ist ja schön und gut, wenn Pflegende und Handelsangestellte Heldinnen sind. Aber von Applaus kann niemand eine Miete zahlen.
Total. Also ich meine, dass diese jetzt als systemrelevanten Berufe, betitelten Berufe, eigentlich wahnsinnig schlecht bezahlt sind und dass das dann besonders Berufe trifft, die größtenteils von Frauen verrichtet werden, auch das ist ja irgendwie schon lange bekannt und kein Newswert. Aber was ich spannend finde, ist nochmal die Frage, wie siehst du das, also was sagt das jetzt über unsere Gesellschaft aus und auch über den Stand feministischer Kämpfe, dass die Diskussion erst jetzt stattfindet, dass es quasi eine globale Pandemie braucht, um darüber zu reden, wie schlecht bezahlt Berufe sind, in denen vorrangig Frauen tätig sind?
Ja, die Diskussion gibt es ja eigentlich schon länger. Also die gibt es ja nicht erst jetzt, sondern sie kommt immer wieder. Aber sie kommt immer wieder unter so unterschiedlichen Vorzeichen. Also jetzt kommt es eben mit diesem Beigeschmack von danke Heldinnen für die tolle Arbeit, die ihr macht, macht es doch weiter so. Und ein paar Stimmen sagen, hey, da ist aber zu wenig Lohn. Und davor, wie sie thematisiert wurde, war das oft nicht ein weiter so, weil man gesehen hat, okay, da gibt es eigentlich größere Probleme. Und im Kern sind das ja zwei Sachen, die es für Frauen eigentlich schon ewig als Probleme gibt. Einerseits, dass Frauen weniger Lohn für gleichwertige Arbeit bekommen und andererseits, dass Frauen noch immer den Großteil der Hausarbeit und Kindererziehung alleine machen müssen. Und aus diesen zwei Sachen ergibt sich dann ein drittes Problem. Das ist eigentlich die größte Herausforderung, die Frauen gerade im Alltag auch spüren, nämlich, dass man Karriere und Kinder zusammenbringen muss. Und das ist das größte Problem in der Corona-Krise, das sich da nochmal verschärft, weil viele müssen gerade noch normal arbeiten gehen, viele Frauen, oder sie müssen Homeoffice machen, aber Schulen und Kindergärten haben zu. Das heißt, sie müssen gerade Job, Kindererziehung und Haushalt alles zur gleichen Zeit machen. Und es ist ja offensichtlich, dass das nicht geht, dass man drei Sachen gleichzeitig machen kann. Aber trotzdem ist es halt das, was gerade von den Frauen verlangt wird.
Ja, und dann mutet es halt echt nur noch absurd an, wenn sich ein ÖVP-Nationalratsabgeordneter, der gute August Wöginger, hinstellt und sagt, für ihn ist das ja alles gar kein Problem in dieser Krise, weil seine Frau ist eh zu Hause und schupft alles und kümmert sich um Haushalt und Kinderbetreuung und muss plötzlich eine Lehrerin oder einen Lehrer ersetzen und deswegen sei das ja alles irgendwie eh leicht schupfbar und überhaupt kein Problem, wenn plötzlich die gesamte Betreuungsarbeit, die gesamte Kinderbetreuung in den privaten, individuellen Bereich ausgelagert wird, nachdem eigentlich Feministinnen so lange dafür gekämpft haben, dass nicht nur in den Händen von Frauen diese Arbeit zu haben. Also das ist...
Ja. Aber es ist ja auch traurig, weil das de facto das Einzige ist, was die Politik gerade macht. Also am Mittwoch hat zum Beispiel die ÖVP Tirol ein Video veröffentlicht mit Tipps, wie man mit Kindern das Homeoffice gut durchsteht. Und mehr kommt eigentlich von der Politik gerade nicht. Also das ist eigentlich alles, weil es gibt einfach nichts. Also die Schulen bleiben gerade zu. Da gibt es ja die Möglichkeit, dass man die Kinder in die Schule bringt, aber halt auch nur, wenn man viel Bürokratie da vorher erledigt oder wenn man sogar nur einen Grund hat, warum die zu Hause denn nicht gerade versorgt werden können. Und sonst gibt es da einfach nichts.
Eben, es wirkt so, finde ich, also Sebastian Kurz stellt sich dann zwar hin bei Pressekonferenz und sagt, nein, die Schulen sind ja offen, aber hat der schon mal ein Wort mit Eltern geredet? Also was ich von Freundinnen und Freunden höre, die Kinder haben, wo ganz klar ist, selbst also in den Schulen, in den Kindergärten werden die schon schief angeschaut, teilweise, wenn die ihre Kinder dann quasi zur Betreuung dorthin bringen wollen. Und dann wird ihnen die Frage gestellt, ob das wirklich notwendig ist. Dann müssen sie teilweise Nachweise bringen, dass sie auch wirklich arbeiten gehen müssen und dass sie in einem systemrelevanten Beruf arbeiten. Also werden tatsächlich auch beschämt, das in Angriff zu nehmen. Und dann bringt es auch nichts, wenn sich ein Kanzler hinstellt und sagt, nein, das hat doch gar nichts Schlechtes, wenn es nicht die notwendigen Maßnahmen gibt, wenn Leute auch weiterhin ganz normal ihre Lohnarbeit verrichten müsse. Und wenn die Schulen gleichzeitig zu haben, dann ist doch klar, dass das zu einem Eklat führt eigentlich.
Mhm. Gleichzeitig muss man sich da als Feministin halt auch selbst in die Verantwortung nehmen, weil gerade gibt es auch zu wenig gesellschaftlichen Druck auf die Regierung, dass da was passiert in die Richtung. Wenn man in die Geschichte schaut, dann sieht man auch, uns ist noch nie was geschenkt worden. Also das Wahlrecht ist uns nicht geschenkt worden. Da sind die Suffragetten Jahrzehnte auf die Straße gegangen und haben dafür gekämpft, dass wir heute als gleichberechtigte Menschen wählen gehen können. Das Recht auf Schulbildung für Mädchen und Frauen, das hat auch erstritten werden müssen. Da haben Frauen einfach illegale Mädchenschulen errichtet und sind in den Knast gegangen, weil sie dafür gekämpft haben, dass das Leben ihrer Töchter besser wird. Und wenn wir es uns heute anschauen, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, da sieht man es, das wird gerade auch stark angegriffen in Polen. Das muss auch verteidigt werden. Also es war noch nie so in der Geschichte, dass uns die Politik irgendwelche Rechte geschenkt hat. Frauen haben sich das immer erkämpfen müssen und aktuell passiert da im Feminismus einfach nicht so viel, wie da passieren könnte.
Ich meine, das sind ja auch Sachen, da vergisst man oft, dass die nicht einfach da waren. Also, dass Frauen ohne die Erlaubnis ihrer Männer arbeiten gehen dürfen. Solche Geschichten, dass Vergewaltigung in der Ehe überhaupt ein Strafakt ist. Das ist alles noch nicht so lang her. Das ist alles auch zum Beispiel unter Johanna Donal erkämpft worden in den 70er Jahren, 80er Jahren. Also das ist alles noch nicht ewig her. Ich meine, seit 2015, das wirkt für mich immer, als wäre es gestern gewesen, ist Po-Grapschen illegal. Also, dass es nicht erlaubt ist, einer anderen Person gegen ihren Willen auf ihren Hintern zu greifen. Ich glaube, wann war das? Ist das gestern? In den letzten Tagen hat Die SPÖ einen Antrag im Parlament eingebracht, das Upskirting, also dass man Leuten unter den Rock, also meistens Frauen unter den Rock, fotografiert, verboten gehört. Jetzt unabhängig davon, wie man das jetzt juristisch einordnet oder nicht, aber dass allein, dass solche Sachen noch nicht illegal sind, dass das auch alles erkämpft werden muss und dass das auch nicht beendet werden wird, indem irgendwie ein Antrag durchgeht, sondern dass allein, dass wir diese Missstände in der Gesellschaft haben, das sind Kämpfe, für die man sich organisieren muss und zusammenschließen muss. Ich glaube, das ist ein voll wichtiger Punkt, den du da einbringst. Ich meine, eine Forderung, eine feministische, die zumindest meinen politischen Aktivismus schon lange begleitet und den von vielen anderen, glaube ich, auch, ist diese Forderung nach gleichem Lohn für gleichwertige Arbeit. Du hast vorher auch schon erwähnt, die Schieflage bei frauenspezifischen Berufen, was die Bezahlung angeht. Weil Frauen bekommen ja noch immer weniger Lohn. Und kannst du vielleicht da so ein bisschen einen Einblick in die Debatte werfen? Was ist da die Ausgangslage? Also warum arbeiten Frauen zum Beispiel mehr in Teilzeit? Das hört man ja öfter als Zahl oder als Begründung, warum Frauen weniger Geld verdienen. Und woran liegt das? Was sind diese Frauenberufe unter Anführungszeichen, die systematisch eigentlich schlechter bezahlt sind? Was steht da dahinter?
Wenn man mal grundsätzlich anfängt, dann ist es ja das so, dass Frauen 38% weniger Lohn bekommen in Österreich gerade. Also wenn man sich das Jahreseinkommen...
38%?
Genau. Das ist halt, wenn man das Jahreseinkommen von allen berufstätigen Männern und Frauen hernimmt und das vergleicht. Und 38 ist halt schon extrem viel, weil das ist ein Drittel weniger als Männer. Und wie du sagst, eben Teilzeit ist da der wichtigste Grund eigentlich dafür, dass da so eine Schieflage besteht. Also fast die Hälfte der Frauen, die gerade berufstätig sind, arbeiten in Teilzeit. Aber das Überraschende dabei ist, dass wenn man sich ansieht, wer im Durchschnitt mehr Freizeit hat, ob das Frauen oder Männer sind, dann kommt man drauf, dass Männer unter der Woche pro Tag im Schnitt 30 Minuten mehr Freizeit haben. Und das ist doch eigentlich absurd, weil Männer mehr arbeiten als Frauen. Aber das kommt so zustande, dass Frauen extrem viel unbezahlte Arbeit leisten. Also Frauen tragen die Hauptlast der Hausarbeit, das heißt einkaufen, waschen, putzen, bügeln, kochen und sie stemmen den Löwenanteil in der Kinderbetreuung und in der Pflege von alten und kranken Angehörigen. Also wenn man sich das bei Männern anschaut, dann ist es so, dass 2/3 von der Arbeit, die sie machen, bezahlt ist und 1/3 ist unbezahlt. Und bei Frauen stellt sich das Verhältnis aber im Kopf. Nur 1/3 von der Arbeit, die Frauen machen, wird bezahlt. Also ist Erwerbsarbeit, Lohnarbeit. Und der Großteil, nämlich 63% der Arbeit, die sie machen, wird nicht bezahlt. Und das sind eben Haushalt und Kinderbetreuung. Das heißt, man kann sagen, dass Frauen in die Teilzeitarbeit gedrängt werden.
Ja klar, da habe ich tatsächlich auch mal eine spannende Studie gelesen, wo auch Frauen nach den Gründen gefragt worden sind, warum sie in Teilzeitarbeit gehen. Das finde ich immer so spannend, hinter den Zahlen sich die Gründe anzuschauen. Also Frauen und Männer wurden gefragt, warum sie sich für Teilzeitarbeit entschieden haben. Und Frauen haben gesagt, zu einem großen Teil, also die Mehrheit der Ergebnisse, war, dass Frauen mehr Zeit gebraucht haben oder mehr Zeit wollten für Kinderbetreuung und für Hausarbeit. Während Männer, die Mehrheit der Antworten zumindest, angegeben haben, dass sie mehr Zeit für sich haben wollen, also quasi persönliche Entfaltung, oder zum Beispiel sich ein zweites wirtschaftliches Standbein, irgendwie sich selbstständig machen oder ähnliches, ja, dafür Zeit freischaufeln wollten. Und das finde ich ist auch nochmal so ein drastischer Unterschied. Oder einen anderen Text, den ich gelesen habe, geht vielleicht schon ein bisschen weg von der Debatte, aber hat mich gerade voll daran erinnert, während du erzählt hast. Wenn man dann auch nochmal hinschaut auf die Kinderbetreuung, in zum Beispiel heterosexuellen Paarbeziehungen, wer dann welche Form von Kinderbetreuung und von Pflege macht, ist das, finde ich, auch nochmal spannend, weil auch da Frauen viel öfter in Beziehungen Pflegetätigkeiten übernehmen, also sowas wie das Kind waschen, füttern, all diese sorgenpflegenden Tätigkeiten, während Männer tendenziell mehr diesen aktiven Part übernehmen, also sowas wie die Ausflüge am Wochenende, das Spielen, das sportliche Betätigen, oft dann auch, damit die Frau dann Zeit hat, um zu Hause zu kochen und zu putzen. Also so, wenn man sich anschaut, was sind die Tätigkeiten, selbst innerhalb dieser Sorge- und Pflegearbeit, ist das dann noch einmal geschlechtsspezifisch aufgeladen. Das durchdringt so richtig jeden arbeitsteiligen Prozess in unserer Gesellschaft bis hin in die ganz privaten Beziehungen.
Und das zeigt auch, dass Männer sich eben die Teilzeitjobs häufig selber aussuchen, also dass die freiwillig gewählt sind, und Frauen halt hineingedrängt werden, weil sie die andere Arbeit auch machen müssen, weil irgendwer muss sie ja übernehmen, die Haushaltsarbeit. Und es scheint irgendwie aus absurden Gründen gerade logisch, dass das die Frauen sind.
Ja, ich finde eben auch da sind diese diese absurden Gründe, wie du es nennst, wirft dann auch so Fragen von Freiwilligkeit auf. Also ich kenne das dann oft in Debatten, wenn mir dann Leute damit begegnen, ja, Frauen müssen doch nicht in diese schlechter bezahlten Berufe gehen. Dann sollen sie halt keine Pflegerinnen, Friseurinnen, wie auch immer werden. Dann sollen sie halt nicht. Aber es hat halt ganz viel damit zu tun, wie auch Menschen und Kinder, Jugendliche in unserer Gesellschaft erzogen werden, wie sie sozialisiert werden, was ihnen noch beigebracht wird. Interessen sind ja nicht naturgegeben, was mich interessiert, was ich mal machen mag, sondern wird uns ja auch beigebracht. Und Sehnsüchte und Berufswünsche werden ja schon ganz früh in Kindern geweckt, je nachdem, womit sie auch konfrontiert sind. Und das ist also so, dass das auch einfach ganz geschlechtsspezifisch aufgeladen ist. Das stellt diese Freiwilligkeit teilweise auch in Frage. Also wer hat denn eher Lust und wer hat denn eher das Interesse daran oder auch nur die Möglichkeit, in gewissen typischen Frauenberufen unter Anführungszeichen zu arbeiten und dass die dann schlechter bezahlt sind, das ist dann das gesellschaftliche Problem dahinter.
Mhm. Und dass das ein gesellschaftliches Problem ist, zeigt eigentlich auch ein anderes Beispiel ziemlich gut, nämlich das Beispiel des Sekretärs. Beim Sekretär war es nämlich so, dass bis in die jüngere Vergangenheit waren das fast immer Männer. Und erst ab der Mitte vom 19. Jahrhundert, als dann mit der Verbreitung von Fabriken immer mehr Sekretäre auch benötigt wurden in den Büros, ist der Frauenanteil gestiegen. Und man kann beobachten, dass mit dem Anstieg des Frauenanteils auch die Bezahlung gesunken ist und das Ansehen des Berufs gesunken ist. Das heißt, das ist verknüpft, also Geschlecht und wie es in der Gesellschaft angesehen und bezahlt wird.
Ja, und was ich auch spannend finde, dass es funktioniert auch in die andere Richtung. Bei Informatik ist es ja ähnlich. Also Informatik, das ist jetzt für uns heutzutage ein Beruf, der ganz klar männerdominiert ist. Und früher war das aber auch ganz anders. Total viele Frauen waren in der Computertechnik tätig. Und sich dann auch so ein Umkehreffekt eingestellt hat. Sobald mehr Männer in diesen Beruf eingetreten sind, wurde der Job auch besser bezahlt. Also das funktioniert in beide Richtungen. Nicht nur Frauen gehen in schlecht bezahlte Berufe, unter Anführungszeichen, sondern Berufe werden auch schlecht bezahlt, wenn sie vorrangig von Frauen ausgeübt werden. Also woran glaubst du, liegt das? Also, weil wenn man das so hört, diese Lohnschere, diese massive, von der du erzählst, klingt das ja einfach so. Also der erste Gedanke, der mir bei sowas früh oft gekommen ist, das kann doch nicht erlaubt sein. Das muss doch verboten sein. Das kann es ja nicht sein, wenn man diese Zahlen hört, dass das auch einfach nur jetzt Sexismus ist, der unsere Arbeitswelt durchdringt. Woran liegt das, dass manche Berufe einfach so viel schlechter bezahlt sind, in diesen Berufen vorrangig Frauen sind und diese Schere zwischen Frauen- und Männerlohn so stark auseinandergeht?
Ich würde da schon auch sagen, dass da ein großes Stück Sexismus sicher dabei ist. Aber auf der anderen Seite, also neben Sexismus, lässt sich da viel auch daraus erklären, wie unsere Wirtschaft funktioniert. Also es sind ja nicht nur die Berufsgruppen, in denen Frauen arbeiten, die schlecht bezahlt werden, sondern es sind zum Beispiel auch Berufe wie Erntehelfer oder Erntehelferin, die gerade viel in den Medien sind und die auch extrem schlecht bezahlt werden, obwohl da mehrheitlich Männer arbeiten. Und das liegt daran, dass in unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem die Höhe vom Lohn ein Aushandlungsprozess ist. Und in diesem Aushandlungsprozess gibt es eine Untergrenze vom Lohn. Das ist das Mindeste, was Menschen zum Leben brauchen. Unter dem Existenzminimum kann man nicht bezahlen. Und die Obergrenze, die gibt es quasi nicht. Also die ist nirgendwo festgeschrieben. Also ein Unternehmer kann immer mehr zahlen, je nachdem, wie viel Gewinn er halt macht. Und da gibt es immer zwei Positionen in diesem Aushandlungsprozess. Auf der einen Seite gibt es die Chefs und die Unternehmen. Und für jedes Unternehmen im Kapitalismus ist es notwendig, dass man Profit erwirtschaftet, den man dann wieder reinvestieren kann. Nur so bleibt man konkurrenzfähig gegenüber anderen Unternehmen. Und je weniger man natürlich den Angestellten zahlt, desto höher wird der Profit, den ich erwirtschaften kann und dann wieder investieren. Und auf der anderen Seite gibt es die Arbeitenden. Denen ist es natürlich ein Anliegen, dass der Lohn möglichst hoch ist, damit sie sich ihre Grundbedürfnisse erfüllen können, vielleicht auch sich eine Operation an einen Arzt leisten, vielleicht auch mal auf Urlaub zu fahren. Und das heißt, in gewisser Weise geht es einfach darum, wer wie gut verhandelt. Und das bestimmt die Höhe vom Lohn. Und im Kapitalismus bekommen Frauen in vielen Berufen weniger bezahlt, weil sie einfach gewerkschaftlich nicht so gut organisiert sind. Das sieht man in Österreich ziemlich gut am Kollektivvertrag von der Metallergewerkschaft, weil die Metallergewerkschaft ist eine der stärksten Gewerkschaften. Da sind einfach 70% der Leute, die im Bereich arbeiten, sind da drin organisiert. Das heißt, die haben natürlich eine riesige Macht in so Lohnverhandlungen. Und sie haben auch eine Geschlossenheit, wenn es darum geht zu streiken, was ja das Hauptdruckmittel von Arbeitenden ist. Und im Gegensatz dazu, wenn man sich eine Branche zum Beispiel anschaut, in der zum großen Teil Frauen arbeiten, wie den Handel, dann sieht man, dass da viel weniger Leute organisiert sind in Gewerkschaften. Nur 10% von den Beschäftigten sind Gewerkschaftsmitglieder. Das heißt, sie haben eine schlechtere Ausgangsposition, um sich den Lohn zu verhandeln. Und da kann man natürlich dann noch weitergehen und fragen, warum sind eigentlich Frauen weniger in Gewerkschaften organisiert? Und da kommen wir wieder zu dem zurück, womit wir auch am Anfang eigentlich gestartet haben. Also dass Frauen mit Kinder, Haushalt, pflegenden Angehörigen oft eh schon Doppel-Mehrfachbelastungen haben und einfach auch keine Zeit und keine Energie mehr haben teilweise, um sich da groß zu organisieren, weil man kann auch nicht alles machen. Also ist ja auch begrenzt. Dazu kommt dann zusätzlich auch noch, dass jungen Burschen in der Erziehung häufiger dazu motiviert werden, ihre Meinung zu sagen und für die eigenen Interessen einzustehen, während Frauen viele Steine in den Weg gelegt werden und die nicht so sehr dafür motiviert werden.
Genau diese Steine aus dem Weg zu räumen, die uns die Gesellschaft ja regelrecht vor die Füße wirft, das wäre ja nun eigentlich die Aufgabe des Feminismus, von uns Feministinnen und Feministen und der Frauenbewegung. Wie reagieren eigentlich feministische Kämpfe aktuell auf die Situation, Theresa? Also wohin wollen auch die feministischen Kämpfe in Österreich? Kannst du das kurz skizzieren?
Du hast mir die Fragen ja auch davor geschickt und ich habe Zeit gehabt, viel darüber nachzudenken. Und ich finde, das ist eine der Fragen, mit denen ich mir am schwersten getan habe. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass ich doch recht unglücklich auch bin damit, was gerade im feministischen Bereich passiert. Also viele der Sachen, die gemacht werden, die sind echt super und die sind auch wichtig. Also wenn man sich Frauenhäuser anschaut, Notruftelefone, die es gibt oder auch Frauenberatungsstellen. Oder auch wenn man sich das Frauenvolksbegehren anschaut, also da gab es einen super Forderungskatalog mit lauter gescheiten Sachen. Aber das Problem, das ich da sehe, ist, dass der Weg unklar ist, wie wir die Sachen alle umsetzen können. Ich glaube, es gibt so zwei Punkte, die ich da machen will. Das erste ist, dass die Strategie im Feminismus gerade fehlt. Früher hat es Frauenbewegungen gegeben, die haben konkrete Ziele gehabt und die haben sich auch einen Weg überlegt, wie sie die erkämpfen können. Also die haben teilweise einfach ihr Leben dafür gegeben, die Gesellschaft zu verändern. Heute scheint die Zeit irgendwie vorbei zu sein und das hinterlässt eine Lücke. Und wenn man sich die Texte und Schriften von den Frauenrechtlerinnen von damals anschaut, dann fragt man sich heute, wo ist das eigentlich alles hin? Und das liegt, glaube ich, auch oft an der Position, in die wir uns oft reinbegeben. Nämlich, wir wissen eigentlich doch genau, was wir wollen. Aber wir bleiben immer in dieser Bittstellerhaltung drinnen gegenüber der Politik. Also wir sagen, das sind unsere Forderungen, bitte setzt das um. Obwohl wir eigentlich genau wissen, dass die das nicht umsetzen werden und dass die das auch schon seit Jahren nicht machen. Da braucht es mehr Bewegung und da braucht es mehr Organisierung von Frauen. Und der zweite Punkt, den ich gern machen würde, ist, ich glaube, wir geben uns gerade mit zu wenig zufrieden auch. Also ebenso wie wir gesagt haben, gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, das begleitet uns auch als junge Feministinnen schon lang und ist eine super wichtige Forderung. Aber das kann es doch nicht sein, oder? Also es ist himmelschreiend unfair einfach, dass Frauen immer noch weniger Lohn bekommen. Und Frauen fordern auch schon seit bald 150 Jahren, dass es einen gleichen Lohn gibt. Dass die Forderung im Kapitalismus schon so lange nicht umgesetzt worden ist, das sollte uns eigentlich auch zu denken geben.
Aber was meinst du? Ich meine, passt das, also ist das kompatibel mit unserem Wirtschaftssystem? Also auf den ersten Blick möchte man ja meinen, das ist jetzt keine Forderung, die das System sprengen würde, Frauen einfach mehr gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit zu bezahlen. Das ist jetzt irgendwie nicht das Revolutionärste, womit wir plötzlich im Sozialismus stehen würden. Aber wieso klappt das, wieso geht das dann nicht zusammen? Warum ist das eine so stark und hart umkämpfte Forderung in diesem kapitalistischen System?
Weil es einfach dem grundsätzlichen Interesse der Unternehmen widerspricht. Mhm. Also quasi, wenn mein einziges Ziel ist, Profit zu erwirtschaften und ich kann mehr Profit kriegen, wenn ich weniger Lohn zahle, dann ist es mein größtes Interesse, weniger Lohn zu zahlen. Und da ist es auch praktisch für mich, wenn es dann Branchen gibt, in denen vornehmlich Frauen arbeiten, wo es irgendwie scheinbar akzeptiert ist, dass man einen niedrigeren Lohn bezahlt. Und daraus kann man auch ableiten, dass Frauen im Kapitalismus nie gleichen Lohn geschenkt bekommen werden. Also da komme ich dann auch zu dem Punkt, dass im Feminismus ohne einen Klassenstandpunkt es wenig Perspektive gibt für die Forderungen, um die umzusetzen. Weil das kapitalistische Wirtschaftssystem einfach dem zuwiderläuft, was wir wollen. Hm. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber für mich fühlt sich Feminismus gerade total oft einfach nur wie ein Abwehrkampf an. Hm, also wir ihn immer wieder rein reklamieren von unserer Perspektive und unseren Rechten und dass wir die endlich kriegen müssen. Also jetzt gerade kommen ja zum Beispiel Frauen und Alleinerzieherinnen in die absurde Position, dass sie klar machen müssen, dass es einfach nicht geht, von zu Hause aus zu arbeiten und gleichzeitig nebenbei 1, 2, 3 Kinder zu betreuen. Und als Feministinnen müssen wir auch immer wieder sagen, dass wir etwas auch haben wollen, was andere schon längst haben. Also sei es, gleich viele Stunden arbeiten zu können, gleich viel Lohn zu bekommen oder einfach frei von Angst in der Nacht nach Hause gehen zu können. Das liegt auf der einen Seite dem Feminismus immer, weil es einfach darum geht, gleichberechtigt zu sein. Das heißt, das rein reklamieren, dass man etwas will, was jemand anderes schon hat. Aber ich glaube, es braucht auch größere Ziele, auf die wir hinarbeiten. Weil es geht ja nicht nur um Gerechtigkeit, sondern auch um die Frage, wie wir leben wollen. Ich will ja nicht nur gleich viel oder weniger ausgebeutet werden wie mein bester Freund. Das heißt, wenn wir uns politische Ziele setzen, geht es auch darum zu gestalten. Da ist Gerechtigkeit einmal ein erster Schritt, aber danach muss doch eigentlich noch viel mehr kommen.
Also was wären denn die nächsten Schritte, die du siehst für den Feminismus in Österreich? Was ist denn, also du sagst, es braucht dieses Ziel, aber was ist denn dieses Ziel, auf das wir gemeinsam hinarbeiten sollten?
Das ist natürlich extrem schwierig, das zu beantworten. Und ich mag jetzt auch nicht sagen, dass andere Sachen nicht wichtig sind. Aber wenn du jetzt fragst und ich muss mich entscheiden, dann würde ich sagen 2 Sachen. Die Kollektivierung von Hausarbeit und die Kollektivierung von Kindererziehung. Weil ich glaube, dass darin eine der wesentlichen Problemstellungen von Frauen steckt. Beim Feminismus geht es ja um eine globale Perspektive. Also welche Probleme haben alle Frauen der Welt gemeinsam? Sie müssen im Kapitalismus arbeiten und sie müssen einen Großteil von der Hausarbeit und der Kindererziehung alleine schupfen. Wenn es also ein Thema im 21. Jahrhundert gibt, das wir Frauen angehen sollten, dann denke ich, dass die Vergesellschaftung von Hausarbeit und Kindererziehung ist. Mhm. Ich finde das auch eigentlich super anknüpfungsfähig an den Slogan von der zweiten Welle der Frauenbewegung, nämlich das Private ist politisch, weil was heißt das denn eigentlich anderes, als zu verschieben, was die Grenze zwischen Privatem und Politischem ist?
Das Problem gerade ist ja genau, dass es in die falsche Richtung nämlich verschoben wird, wie du eh vorher gesagt hast, dass plötzlich alles, was sonst schon bereits ausgelagert ist, zum Beispiel Schule, Kinderbetreuung, all diese Geschichten plötzlich wieder zurück ins Private verschoben werden.
Ja, komplett. Aber zu sagen, das Private ist politisch, heißt nicht einfach zu sagen, dass alle quasi persönlichen Entscheidungen, die wir treffen, plötzlich Politik sind, sondern da geht es ja auch mehr darum zu reflektieren, dass meine persönlichen Entscheidungen, die ich treffe, in einem politischen und gesellschaftlichen Rahmen eingebettet sind und dass wir den Rahmen verändern müssen. Das macht dann auch mehr Möglichkeiten für meine persönlichen Entscheidungen auf. Und deshalb, das Private ist politisch. Ich meine, wir können uns das Beispiel, also die Kollektivierung von Kindererziehung, ja einfach mal an einem Beispiel irgendwie durchüberlegen. Ich habe das gemacht, ich finde das ganz lustig. Gehen wir mal davon aus, dass ich heute, oder sagen wir in 9 Monaten, wann auch immer, dass ich ein Kind kriege. Dann bin ich mit dieser Herausforderung in unserer Welt allein gelassen. Also klammern wir den Partner jetzt einfach mal aus. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, mich um das Aufziehen vom Kind zu kümmern, die Erziehung, um die Bildung, die Gesundheit vom Kind, die Entwicklung, die Sozialkontakte. Ich muss das ganze Geld dafür ausstellen, dass ich dem Kind ein gutes Leben ermögliche. Eigentlich also alles. Das heißt, Kinder zu haben und mit allen Schwierigkeiten und Herausforderungen umzugehen, die das mit sich bringt, ist in unserer Gesellschaft extrem individualisiert. Und das sagen viele junge Frauen, die Mütter werden, auch oft, dass das so ist und dass das ein Problem ist. Und auch für mich, wenn ich mir das gerade so vorstelle, ist das einfach keine schöne Vorstellung und keine gute Perspektive.
Einfach alleingelassen damit zu sein.
Und da komme ich aber in einen Widerspruch, weil gleichzeitig, wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, dass wir im Hier und Jetzt von heute auf morgen die Kindererziehung einfach kollektivieren. Wenn ich mir das vorstelle, dann denke ich mir auch, das muss doch eigentlich schrecklich sein, oder? Weil was wären jetzt die Interessen von einem Staat, das zu machen im Kapitalismus? Die perfekten Arbeiter heranzuziehen oder aus Menschen einfach Maschinen zu machen, die sich für jeden schlecht bezahlten Fabriksjob hergeben, die ihre Rechte und Freiheiten als Menschen nicht ausleben, einfach weil es gut ist für den Wirtschaftsstandort und die Wirtschaft jetzt zum Beispiel in Österreich. Und dass ich mir das gerade nicht gut vorstellen kann und dass gerade nichts Positives wäre, diese ganze individualisierte Verantwortung gemeinsam in der Gesellschaft zu tragen, das zeigt auch, in welchem System wir gerade leben und was wir uns von Wirtschaft und Staat heute erwarten können. Das heißt, dass eine Gesellschaft, in der wir Kindererziehung kollektivieren wollen, wenn wir uns das weiter durchdenken, dass ja auch eine sein muss, wo man sicher gehen kann, dass allen das Wohl von Kindern am wichtigsten ist und sie nicht für Profit in unterbezahlten Jobs vielleicht auch noch mit Gesundheitsrisiko arbeiten müssen. In der jede Mutter und jeder Vater weiß, dem Kind wird es nie an etwas fehlen, weil es gibt genug Reichtum auf der Welt und es muss nicht gegeneinander um das eigene ausgekämpft werden. Und wenn wir uns das anschauen und wenn wir das wollen, dann ist auch klar, dass wir dafür eine neue Gesellschaft brauchen, in der wir unsere Eltern nicht hauptsächlich nur dafür brauchen, um zu überleben, weil wir Teil einer Menschheit sind, die aufeinander schaut, die Verantwortung teilt und wo niemand auf der Strecke bleibt. Das ist eigentlich auch eine schöne Vorstellung, weil dann könnte ich es mir gut vorstellen, wenn es tatsächlich so weit wäre, weil die Rolle von Eltern dann eine ganz andere wäre als jetzt gerade. Also es wäre dann die Rolle, den Kindern Freude und Wertschätzung beizubringen und nicht mehr allein dafür zu sorgen, dass sie genug zu essen haben, weil das einfach Teil der Aufgabe von der ganzen Gesellschaft wäre. Und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum ich sage, diese Forderung hat super viel Potenzial, weil Hausarbeit und Kindererziehung zu vergesellschaften hat das Potenzial, auch Gesellschaft tiefgreifend zu verändern, weil es eine Voraussetzung dafür ist, damit das gut und positiv funktioniert. Und ich glaube, wenn wir so eine Sache mitnehmen können von der Corona-Krise jetzt, dann ist es die Erfahrung, wie schnell sich der Alltag von uns allen richtig stark ändern kann, wenn die Politik das nur will.
Ja, das stimmt eigentlich. Also diese Frage von, also dass man von heute und von morgen einfach nicht mehr rausgeht zum Beispiel. Oder dass wir einfach aufhören, unsere Freundinnen und Freunde persönlich zu treffen. Dass wir unsere komplette Arbeit, die wir bisher in Büros gemacht haben, zu Hause machen. Ich meine, allein wie oft wir uns die Hände waschen, ist ja plötzlich eine politische Entscheidung.
Und es ist eigentlich so gut wie alles ist anders von dem Alltag. Also keiner hat mehr das Leben, das er oder sie davor geführt hat. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, was alles möglich wäre, wenn wir selbst der Auslöser dafür sind, weil wir die Gesellschaft grundlegend verändern und nicht so ein plötzlich entstandener Virus, der gerade über uns daherkommt. Bei Junge Linke haben wir schon öfter den Text gelesen von Leszek Kolakowski und der ist auch super gut, finde ich. Weil darin schreibt er an einer Stelle, dass wir als Linke utopische Ziele formulieren müssen, damit sie irgendwann erfüllt werden können. Und ich glaube, dass genau das ist, was der Feminismus bräuchte und was uns derzeit auch gut tun wird.
Theresa, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und dass du uns deine Recherchen und Analysen zur aktuellen Situation von Frauen und eigentlich zu der Situation, in der sich Frauen schon sehr, sehr lange befinden, mitgebracht hast und wir gemeinsam so einen Blick hinter das geworfen haben, was medial gerade transportiert wird an Lob, Applaus und wertschätzenden Reden. Vielen, vielen Dank dafür. Schön, dass du da warst.
Danke, dass ich mit dir diskutieren habe können. Hat mich sehr gefreut.
Die Corona-Krise zeigt uns einmal mehr, wie sehr wir uns eigentlich als Linke gerade in einem Abwehrkampf befinden und dass es unsere Aufgabe ist, für Positionen zu kämpfen, die gesellschaftlich schlichtweg eine Utopie sind. Und ich glaube, die Krise legt auch offen, mit welchen Problemen wir als Feministinnen eigentlich schon seit hunderten Jahren zu kämpfen haben und dass uns ihre Lösungen nicht geschenkt werden, sondern wir uns dafür organisieren müssen. Das war unsere dritte Folge Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Die nächste Folge erscheint wieder am Sonntag, pünktlich um 12 Uhr auf Spotify, auf iTunes und überall dort, wo ihr gerne Podcasts hört. Und Corona als das brennende Thema, das uns an vielen Stellen einfach offenlegt, was in unserem System falsch läuft, wird uns auch in der nächsten Woche begleiten. Wenn ihr aktuelle Debatten nicht nur hören, sondern auch lesen wollt, dann könnt ihr die Junge Linke Morgenpost abonnieren. Das ist ein neuer Service von uns. Damit bekommt ihr jeden Montagmorgen via Telegram spannende Artikel, Analysen zu aktuellen Nachrichten einfach aufs Handy zugeschickt. Das heißt, geht's auf www.jungelinke.at. Für mehr Infos abonniert die Junge Linke Morgenpost. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und danke euch fürs Zuhören. Tschüss!